gibt in uns drin einen ganz starken Wunsch zu lernen, damit wir die Welt besser vorhersagen können. Und dafür brauchen wir die Neugier.
Wenn kein Mensch jemals neugierig gewesen wäre, wo würden wir verharren? Wahrscheinlich gäbe es die Menschheit schon gar nicht mehr.
Wir gehen mit einem Rucksack durch unser Leben. Mal größer, mal kleiner, weil wir Glück hatten oder Pech hatten, weil wir als Kind was Schlimmes erlebt haben oder nicht, weil wir eine tolle Beziehung haben oder nicht und so weiter.
Also neben Essen, Trinken, Schlafen ist es fast mit am wichtigsten, dass du neugierig bleibst. Das ist doch das, was sich durch die Welt und durch die Zeit bewegt.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Da 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 da, we'll always love you. Meine große Liebe, mein lieber Schatz, Professor der Liebe. Hallo Atze.
Also Leon, mein Gott, ja, ich meine, ich finde dich ja eigentlich immer gut gelaunt vor oder fast immer. Aber was ist passiert?
Ich bin so beseelt von gestern Abend. Ja.
Wie gestern Abend? Ah, ich auch. Ich habe ein Stückchen davon abgekriegt. Also für alle, die jetzt rätseln, was war denn da los? Leon hatte den letzten offiziellen Auftritt seiner Gute-Gefühle-Tournee in Düsseldorf in der stramm gefüllten Mitsubishi-Halle in Düsseldorf und hat einen fulminanten Auftritt hingelegt. Ich war begeistert. Ich habe es ja gestern zum ersten Mal gesehen. Ja. Durfte auch kurz zu Gast sein da auf der Bühne und es war wirklich sensationell gut.
Ja, also Respekt. Ich muss jetzt kurz, da musst du mir gleich noch was zu sagen und ich meine, was soll's jetzt auch sagen, aber ich war, also erstens kurz, war tierisch aufgeregt, ich bin rausgekommen und merkte so richtig, wie mir die Stimme weggaloppiert ist, weil ich wusste, du bist da und jetzt verstehst nicht falsch, aber das ist für mich natürlich, das war so ein bisschen wie so eine Gesellenprüfung, meine Eltern und so viele von der Family. Ja, und nicht zu vergessen, ja eigentlich das Wichtigste, die 3.500 Menschen, weißt du, ich bin als Kind mit dieser S7 damals noch an der Philipshalle in Düsseldorf
vorbeigefahren,
dass ich dann da mal irgendwann selber stehen dürfte. Ja, auf jeden Fall war ich tierisch.
Ja, als du sagtest gestern auf der Bühne, hier habe ich auch so viele große Acts gesehen, das konnte ich sehr gut verstehen, weil so geht's mir mit der Dortmunder Westfalenhalle, da habe ich so alle relevanten Bands, die ich damals live gesehen habe, eben da gesehen und plötzlich steht man da selber auf der Bühne oder in Münster. Das kann ich so nachvollziehen, was das mit einem macht. Ja, und dann hattest du noch so viel Bekannte und Verwandte da. Und dann aber noch hier deinen Partner aus dem Podcast. Du traust dich was.
Ja, das war ja eigentlich das Schönste für mich, war ja diese Vorfreude an dem Abend, weil klar war, ich hatte das ja hier ein bisschen so als Fiebertraum präsentiert, wie schön das wäre, wenn du zum Showfinale, zum Tourfinale kommen würdest. Und dann hattest du mir auf meine Bitte hin aus dem Urlaub ein kleines Video geschickt, wo du gesagt hast, ja Leute, Flieger verpasst, ich schaff's doch nicht. Dann habe ich das eingespielt, genau an der Stelle, wo es um negative Gefühle ging. Und alle, die jetzt nicht dabei waren, ihr könnt euch vorstellen, es ging so ein Raunen durch die Halle und ich sage, ja, das ist jetzt hier vielleicht das negative Gefühl Enttäuschung. Und auch das hat eine positive Seite, hab das weiter erklärt. Und dann so 4-5 Minuten später geht's um die positiven Gefühle und um die Liebe. Und dann habe wir hatten das vorher am Nachmittag schon geprobt und es war so, wir hatten genau die Stelle von Whitney Houston, I Will Always Love You, womit wir beide damals unsere Betreutes Fühlen Live-Show beendet haben. An der Stelle, wo dieser Bass kommt, so dieser Patz und dann singt sie da 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 und ich wusste, wenn ich gleich auf diesen Presenter klicke und ich habe so aufgebaut, ja, ich kann Liebe nicht alleine machen, da brauche ich einen Professor an meiner Seite, einen Experten für die Liebe, jemand, der sich richtig auskennt, hier ist er doch für euch und dann dieser Schlag und Whitney singt und du kommst raus. Ach, ja. Tausend Dank, dass du da warst. Es war mir echt ein Fest und der Halle.
Ja, danke für die Einladung. Ich habe es auch sehr genossen. Wusste ja auch gar nicht, wie dein Publikum so auf mich reagiert. Dein Vater hat mir hinterher gesagt, ja, es war ganz gut, aber es ist natürlich schon was anderes. Und der hatte wiederum seinen Bruder dabei, der noch älter ist als sein Vater, der nicht mehr so gut hört und der hat zwischendurch immer gefragt, als ich dann auf der Bühne war, was hat er gesagt? Und dein Vater hat ihm dann wohl gesagt, das musst du gar nicht wissen.
Also, als du die Psychologie des Womanizers erklärt hast, aber da habe ich auch nochmal wirklich so gemerkt, was das für ein krankes Handwerk ist und ich merke das auch für mich so, wenn man mit dir auf einer Bühne steht, dass diese Erfahrung, wie man mit so vielen Leuten sprechen kann und man denkt ja vielleicht, das habe ich zumindest immer früher gedacht, wenn man in so Hallen steht, da erzählt jemand auf der Bühne was und man sitzt da nur als Rezipient. Aber diese Interaktion, auch wenn keiner was sagt aus dem Publikum, dieses Hin und Her ist ja so heftig. Und wie du das mit so kleinsten Gesten oder auch mit so Spannungsbögen irgendwie ja, beherrscht, da merkt man dann, okay, krass, wie viel Übung und eben auch wie viel Handwerk das ist, das hinzukriegen. Oder Kunst von mir aus. Und da merke ich so, boah, da lernt man in einer Viertelstunde mit dir auf einer Bühne, keine Ahnung, wo. Ich stelle mir jetzt immer so vor, wenn ich mir das alles alleine beibringen müsste, dann bräuchte ich viel, viel länger noch.
Ich meine, du hast jetzt auch schon so viel Erfahrung und das merkt man auch. Und in deinem Programm sitzt alles an der richtigen Stelle. Und jetzt genau, wo alles da ist, wo es sein soll.
Ja.
Ja. Und du schon weißt, in 5 oder 10 Minuten oder 15 Minuten kommt der Hammer. Jetzt hört man auf und fängt was Neues an.
So stelle ich mir das vor, wenn Kinder aus dem Haus ziehen und man hat ein gutes Verhältnis und die sind irgendwie ganz gut durch die Schulzeit gekommen. Weißt du so, dass ja. Du sagst, oh, das sind feine Menschen geworden und jetzt ziehen die aus und du sitzt da alleine als Eltern. Vielleicht findest du es auch ein bisschen geil, weil das habe ich natürlich auch. Ich freue mich jetzt einfach schon tierisch auch auf den neuen Abschnitt, auf das neue Programm, so nach dem Motto, da jetzt einzusteigen. Aber gleichzeitig gibt man es auch ab, wenn es mit am schönsten ist.
Naja, und so viele bekannte Gesichter auch backstage, ach, das hat schon Spaß gemacht. Eine gemeinsame Freundin, habe ich ja gestern schon gesagt, dass ich heute ein bisschen Werbung dafür mache. Eine sehr, sehr gute Freundin, Karin, war da. Und die ist ja bekannt dafür, dass sie so gut kochen kann und eben alles mittlerweile vegan macht.
Also ich muss mal ganz kurz sagen, du musst wegen mir gar keine Werbung machen, weil ich habe das mitessen dürfen mal, das Essen von ihr.
Ja.
Krank
so, gut, ja.
So sick lecker, wirklich.
Ja. Und sie hat jetzt aus Kräutersaiblingen, hat sie mir letztens kredenzt, so Pulled Pork, aber eben aus Kräutersaiblingen. Und ganz kurz noch darauf hingewiesen, Karin heißt sie, K-E-R-R-I-N. Und die hat eine Seite, die heißt Karin's Table. Und wer Interesse an veganer Küche hat und an ausgefallenen Rezepten, der sollte da mal schauen.
Dringend.
Ja.
Karin's Table. Ich folge schon.
Ja, sehr gut. Ich auch. Ich bin immer gespannt, weil sie jeden Tag was raushaut. Und wollen wir ja nicht drum herum reden. Sie ist einfach eine gute Freundin von uns und deswegen gönnen wir ihr das.
Ein bisschen parteiisch, aber wir müssen auch sagen, wir sind auch Freunde davon, essensmäßig Sachen auszuprobieren. Ich habe ja letztens versehentlich wieder Fleisch gegessen und gedacht, das wäre ja so vegan so gut dran, habe ich dir erzählt.
Ja.
Aber ich muss ja auch sagen, dass diese Sachen, die das haben mir mal die Donuts erzählt, dass die, glaube ich, bei ihrer kompletten Tour veganes Catering anfordern, weil das oft von der Küche verlangt, dass die sich mal was Neues überlegen, dass das viel raffinierter wird. Ich hoffe, du hast jetzt nicht zwei Finger am Ohr, aber ich fand das eine ganz geile Überlegung, so dass man auch mal auf so, selbst wenn man jetzt Fleisch mag, mal ausprobiert. Wir haben hoffentlich lange genug klar gemacht, dass wir es gar nicht dogmatisch meinen, macht, was ihr meint, Leute. Aber so, wenn man dann mal andere Sachen ausprobiert und plötzlich merkt, was habe ich das früher alles, wie fand ich das eklig, so diese ganzen veganen Aufstriche und so. Mittlerweile feiere ich das an vielen Stellen und habe halt irgendwie gemerkt, okay, krass, das macht nochmal so eine ganz andere Geschmackspalette auf. Und das war auch bei dem Abend, als wir Karins Essen essen durften.
Sie hat letztens, Meatballs in Tomatensauce, die man so vom Italiener kennt, gemacht. Ich weiß gar nicht, woraus sie die gemacht hat, aber die schmecken wesentlich besser, als wenn da ein totes Tier gehackt drin gewesen wäre.
Vielleicht will man gar nicht wissen, woraus sie war.
Nein, aber Atze, macht euch selber ein Bild, Karins
Table. Euch ein Bild. Checkt das mal aus. Und jetzt dürfen wir rein in unser Thema.
Man kann
heute
dich gar nicht halten, bei dem Thema.
Nein, man kann mich bei diesem Thema nicht halten, weil ich werde öfter gefragt, kannst du dir vorstellen, wenn ich dann irgendwie mal irgendwo bin oder so, werde ich gefragt, ja, du machst so viel mit Gefühlen, was ist dein Lieblingsgefühl? Und heute ist es soweit, nach keine Ahnung wie viel 100 Folgen, es kommt endlich so richtig, richtig tief jetzt mal heute mal eines meiner Liebsten, vielleicht Nummer eins Gefühle, die Neugier.
Dann ganz kurze Frage, wahrscheinlich kannst du noch gar nicht darauf antworten, aber könnte das nicht im neuen Programm auch eine Rolle spielen, dieses Gefühl? Alles perfekt heißt sein neues Programm, ne?
Richtig, also
ich weiß ja nicht, was heute, aber vielleicht frage ich dich nachher auch nochmal.
Frag mich gleich nochmal, weil ich hoffe, dass heute ein komplett anderer Blick auf die Neugier entsteht, denn ich finde, wenn man das Wort Neugier hört, dass man schon mal ganz viel damit so assoziiert, was erkunden, was erforschen, was rausfinden wollen, woraus ist jetzt dieses Mietbällchen da gemacht, ne? Das will ich vielleicht wissen.
Ich dachte, darf ich dich auch noch mal fragen, ist Neugier bei dir nur positiv konnotiert.
Genau, da habe ich gleich eine Studie für dich, die ist super spannend, dass man erstmal denkt, Neugier wäre vielleicht pauschal etwas Gutes, aber in Wirklichkeit steckt da mindestens mal eine Ambivalenz hinter, also es hat auch zwei Seiten plus, und das finde ich eigentlich noch viel spannender, ich finde, wenn man so ein Gefühl hat, was oder so etwas, einen Zustand hat, Neugier, etwas, was einen total fasziniert, so ist es auf jeden Fall bei mir, man fragt sich oft gar nicht so sehr, wie entsteht eigentlich sowas, wo kommt Neugier wirklich her, wieso macht unser Kopf sowas wie Neugier, wenn wir das begreifen, dann haben wir große Chancen, mit unserer Neugier in Zukunft besser umzugehen, vielleicht sogar eine neue Neugier zu entwickeln und damit uns weiterzuentwickeln, neue Themen zu erschließen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung für heute. Und ja, werde ich dir zum Schluss noch was zu sagen. Und ich hatte eine Erfahrung, als ich im Hotel war und zu meinem Frühstück stand, wo ich direkt an Neugier gedacht habe. Und das musst du dir so vorstellen, da kommt ein kleines Mädchen an dieses Buffet da oder was das war, so eine Art Tisch, und spricht plötzlich mit ihrem Vater auf Arabisch. Und ich kann kein Wort Arabisch so, ne? Und
auch nicht so guten Morgen oder so, Sabah al-Khair, Sabah al-Nur.
Wirklich nicht. Und stand dann da und dachte, krass, weil ich finde, wenn man so kleine Kinder Englisch redet, da denkt man manchmal so, boah, wie gut die Englisch können, und vercheckt ja, die sind halt einfach Engländer, ne? Und das Kind war halt irgendwie aus dem arabischsprachigen Land, so. Ja. Genau. Und dann dachte ich so, wie heftig, weil das könnte ich gerne. Ich könnte total gerne Arabisch sprechen. Und dann höre ich jetzt diese Sprache, die mich so fasziniert, und merke, dieses Kind kann das einfach so. Und dann wurde mir nochmal bewusst, ich kann Deutsch, was ja auch so eine unglaublich schwierige und komplexe Sprache ist, und kann das auch einfach so. Und ich checkte plötzlich für mich, wie neugierig wir am Anfang unseres Lebens in diese Welt starten müssen. Ja, wir können nicht sprechen und lernen so en passant sowas Kompliziertes wie Arabisch oder Deutsch oder Englisch. Wir können ganz vieles nicht und lassen uns als Kinder darauf ein, uns mit Menschen, sehr stark mit Menschen zu umgeben, die etwas besser können als wir, begegnen denen mit Neugier und entwickeln uns dadurch unfassbar weiter. Und ich dachte irgendwann, wo kommt dieser Moment im Leben, wo man das so einschlafen lässt?
Ey, komischerweise denke ich da so seit ein, zwei Wochen auch drüber nach, dass wahrscheinlich, weil ich habe nochmal eine Einladung gekriegt zum Klassentreffen, und dann waren so ganz alte Bilder aus der Grundschulzeit waren dabei, und da siehst du tatsächlich die ganze Meute, die ich auch noch von damals kenne. Ich weiß gar nicht, wer dann noch dabei gewesen wäre, wenn ich jetzt da hingehen würde. Aber wie alle da sitzen in der Grundschule und so ganz große Augen haben und alle sind neugierig im besten Sinne, gierig auf Wissen. Und genau das, was du gesagt hast, wo geht das dann verloren? Hat man, sind die Umstände so, dass einem das so ein bisschen vermiest wird, weil Kinder wollen ja alles entdecken. Ja. Und vielleicht ist ja unser Schulsystem auch ein bisschen so, dass es dann zu konformistisch ist, dass man vielleicht dann eben auch an der Form scheitert. Bei mir wissen wir ja alle, das habe ich ja schon mehrfach erzählt, eine Lehrerin hat es mir sehr vermiest. Aber zunächst war ich doch auch so lernbegierig und habe mich so auf die Schule gefreut und bin dann aber später nicht mehr so gerne hingegangen. Mhm. Genau das treibt mich auch um. Wo geht's verloren?
Wo geht's verloren, ne? Und ich denke mir dann manchmal so, das sagt auch Todd Cashton, das ist einer der wichtigsten Forscher, wenn es um Neugier geht, von der George Mason University aus den USA, ein Psychologieprofessor, der sagt, also der lädt zu einem Gedankenexperiment ein, da möchte ich dich jetzt gerne mal mit reinnehmen. Stell dir vor, was wäre dein Leben ohne die Erfahrung von Neugier? Also du hättest doch gar kein Explorieren, kein Untersuchen, kein Hinterfragen von deinem Selbst, von der Welt. Du hättest keine Interozeption mal in dich reinhorchen. Du hättest vielleicht keine Lust, nach dem Sinn im Leben zu suchen, nach der Ästhetik, nach den wissenschaftlichen Fragestellungen, die man sich so stellen kann. Innovation, persönliche Entwicklung, all das basiert doch auf Neugier, sagt er. Stell dir vor, du würdest Neugier streichen. Was wäre dein Leben für eine graue Existenz? Und das fand ich so einen schönen Gedanken, weil ich uns auch motivieren möchte, mal zu fragen, bin ich eigentlich neugierig genug? Also, dass wir als Kinder neugierig sein müssen, um überhaupt hier ins Leben zu starten, dass wir uns in der Zeit unglaublich schnell weiterentwickeln, ganz, ganz viel Neues aufsaugen. Diese Erfahrungen werden wir alle gemacht haben als Menschen.
Warum plus, das
haben wir das
ist
später
eben,
nicht mehr so?
Genau, aber es gibt eben auch so Neugier, die so im Volksmund dann verpönt ist. ach, die sind mir zu neugierig oder der neugierige Nachbar und so. Und da kommt's ja in so einen Bereich, wo man von vornherein schon denkt, naja, Neugier ist so ein Wort, was nicht, und wer sich jetzt fragt, müsste es nicht Neugierde heißen? Beide Worte sind sprachlich absolut korrekt und gleichwertig zu behandeln. Deswegen können wir weiter von Neugier sprechen. Aber es ist nicht nur gut angesehen. Ja? Wie gesagt, wenn es, sobald es mit dem Nachbarn in Verbindung steht, der neugierige Nachbar, denkt man, ui, da wird vielleicht jemand auch übergriffig. Und ja, und da kommen wir sicher nachher noch drauf. Aber ansonsten hat es bei mir auch nur ein gutes Gefühl und ist für mich auch so ein Antrieb. Und ich bin da auch absolut getrieben, dass ich muss ja hinter jede Klappe gucken, wenn ich einen neuen Raum betrete, alles mögliche nachfragen. Ich habe, und du kannst jetzt schon wieder beide Füße ans Ohr begeben. Das war es doch, was mich bei Karl Lagerfeld am meisten beeindruckt hat, Backstage bei Wetten, dass er, war ja auch schon in den 80ern.
Hast du ihn mal getroffen?
Dass er tatsächlich sich mit jedem unterhalten hat, mit Britta Heinemann, der Fechterin, eben mit diesen amerikanischen Hip-Hopern, die er gefragt hat, wie kommt ihr auf die Texte? Ich glaube, es war Burt Lancaster, der hat mal gesagt, solange man neugierig ist, kann einem das Alter nichts anhaben. Und das finde ich so einen schönen Gedanken. Und ich möchte tatsächlich mit Mitte 90 noch Leute befragen, junge Leute befragen, was macht ihr so, wie kommt das zustande? Und ja, ich glaube, das ist wirklich auch ein Antrieb, ein Treibstoff des Lebens, Neugierde.
Für mich ist ganz oft so, dass ich denke, irgendwann riskiert man in so einen Trott zu kommen. Und man riskiert auch zu glauben, man hat die Dinge verstanden.
Ja, kenne ich wesig war ich schon. Ne?
Ja, genau. Das wäre jetzt so ein bisschen aus psychologischer Sicht, was wir letztens hatten, diese Illusion der Erklärungstiefe, wo wir gesagt haben, du denkst, du weißt, wie so eine Klospülung funktioniert, aber außer Arze Schröder zufällig weiß das keiner. Und das ist mit ganz vielen Dingen so. Du weißt, wie Ausländer so sind. Du weißt, wie alte Menschen so ticken. Du weißt, wie Liebe funktioniert. Du weißt, wie Familie zu sein hat. Und ich merke für mich, da ist keiner vorgefeit, selbst wenn man das aus psychologischer Sicht kennt, solche Phänomene, dass wir uns dann irgendwann so einrichten. Und da ist für mich immer dieses mit Neugier da dagegenhalten.
Ne? Dieses, also, dieses Wort, was du sagst, das Einrichten. Oh, ja. Da stellt sich bei mir schon das Nackenhaar auf. Das ist sowas, das möchte ich unbedingt vermeiden. Wahnsinn. Ja. Aber wie du schon sagst, wenn Leute denken, sie haben den tiefen Teller erfunden und wissen schon alles, ne? Frag mich, ich kann dir genau sagen, wie das ausgeht. Oh Gott, das ist so also eine Formulierung. Bei uns im Haus, eine Mitbewohnerin schrieb letztens in den Gemeinschaftschat in der Tiefgarage.
Ihr habt einen Haus-Gemeinschaftschat?
Ja. Das ist und so furchtbar. Meistens technische oder Abrechnungsdinge besprochen werden, ist sehr interessant. Okay. Weil neueste Meldung heute Morgen aus dem Fahrradkeller wurde in Klammern nachweislich ein Fahrrad entwendet. Aber letzte Woche kam von einer Mitbewohnerin, in der Tiefgarage wurden Flüchtlinge gesehen.
Ah, okay. Oh Gott.
Ja. Und dann habe ich aber zurückgeschrieben, ja interessant, woran erkennt man die?
Ja.
Da kam dann leider nichts mehr.
In der Tiefgarage wurden Flüchtlinge gesehen, was ist das für ein Satz? Schon
alleine? Oder? Hammer, ne?
Hammer.
Und da war ich dann neugierig, weil will man ja wissen, woran man die erkennt. Weil ich bin ja meistens dann irgendwo auf der Welt auch ein Flüchtling.
Es ist ja der Punkt, dass wir oft gerade das Gefühl haben, diese Welt ist überfordernd und es ist für viele auch einfach zu viel. Ne? Und ich denke dann manchmal, ja, tatsächlich, wenn man sich so die gefühlte Geschwindigkeit unseres Planeten anguckt, wo soll da überhaupt noch Platz sein für Neues? Ich bin ja der festen Überzeugung, dass vieles von dem, was wir hier an Konfrontation, an Polarisierung, an Rechtsruck, an Schwierigkeiten in diesem Land haben, ganz stark auch darauf basiert, das haben wir letztens schon besprochen, dass Leute nicht mehr mitkommen, ne? Und dass einem dann irgendwann so diese Neugier verloren geht, wenn du das Gefühl hast, es ist sowieso schon so viel, das nächste neue iPhone, da irgendwie wieder eine App, da wieder irgendein Trend, da die nächste Innovation, also dieses schnelle, hektische, da mache ich mir manchmal Sorgen, dass wir so die Neugier, die eigentlich in uns drin wäre, einander zu verstehen, die Dinge besser verstehen zu wollen, dass die untergeht.
Und ja, der nächste Schritt, die Reaktion da drauf, also das kann ja schon mal passieren, das stelle ich an mir manchmal auch fest, dass ich da eine gewisse Erschöpfung verspüre und auch eine Pause brauche. Die Frage ist, ab wann wird's reaktionär? Also ab wann kommst du zu der Einsicht, früher war alles besser, ich hätte alles lieber wieder so, wie es früher war. Und da ist, glaube ich, der springende Punkt. wenn du die Neugier einstellst, von mir aus auch vorübergehend, dann sollte nicht die Reaktion darauf sein, dass du eben reaktionär wirst. Da wird's nämlich, komisch. Und diese, das stellen wir gerade im Moment fest, dass man, dass einige den Kopf in den Sand stecken und sagen, nee, ich komme nicht mehr mit. Also ich möchte ich alles lieber so wie früher.
Ja.
Und da war es ja auch nicht besser, aber das kennt man dann wenigstens. Dann geht man lieber zum Bekannten zurück. Und es, also führt ihr jetzt zu weit, ne? Aber deshalb, wir wollen ja die Neugier noch weiter befeuern mit guten Argumenten.
Richtig, und das, ich weiß gar nicht, ob das zweit führt. Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, das führt einen dann zurück zum Bekannten. Das wird uns gleich an einer Stelle noch begegnen, wo wir tief in unser Gehirn gucken, um mal zu verstehen, wie funktioniert denn Neugier wirklich? Und ich glaube, dass wir heute ganz, ganz viele Impulse mitnehmen, indem wir erstmal begreifen, um was es hier geht. Und da möchte ich jetzt mit dir eine weltberühmte Büchse öffnen. Und zwar unter der Überschrift Morbid Curiosity, die morbide Neugier, die jetzt so langsam in der Forschung mal aufploppt.
Aha.
Spricht man von, ja, von der Büchse der Pandora. Also im Prinzip wirklich Forschende, die sagen, Vorsicht, Neugier hat auch etwas ganz Gefährliches. Die reden sogar vom Pandora-Effekt. Und was haben die gemacht? Das gucken wir uns jetzt mal an. Erste wissenschaftliche Studie, die uns heute begleiten muss. Und zwar relativ neu erschienen in Psychological Science, eine Reihe von 4 Experimenten. Da haben Forschende von der University of Chicago und von der Wisconsin School of Business Studis getestet. Und zwar musst du dir das so vorstellen, wir haben jetzt jeweils 27 pro Versuchsgruppe, randomisierte Kontrollgruppenstudie, und die werden jetzt in so einen Raum gesetzt und dann zeigt man denen so, ja, so Stifte, aber mehr wie so Dinger, womit man so ein Diabetiker sich was spritzen kann, weißt du, also spezielle Stifte, nicht zum Schreiben. Und zwar sind das so Elektroschockstifte. Also die Versuchspersonen wissen jetzt, mit diesen Stiften kann man sich im Zweifel Elektroschocks geben. Denn ganz wichtig, nicht alle dieser Stifte sind elektrisiert. Manche davon machen nichts. Da ist quasi die Batterie draußen, wenn du draufklickst.
Ja.
So, und jetzt haben wir 2 Gruppen und die haben diese Stifte vor sich liegen. Und das sind, weiß nicht, glaube ich, jeweils 10 Stifte. Das Spannende ist, die eine Gruppe, da macht man so Etiketten auf die Stifte, damit die sehen, okay, pass mal auf, da, bei denen ist die Batterie raus, bei denen gibt's Stromschocks. Ja? Bei der anderen Gruppe ist das nicht der Fall. Da lege ich einfach 20 Stifte hin und du weißt jetzt nicht, wo ist Stromschock und wo ist kein Stromschock drauf. So, und jetzt werden diese Leute da alleine gelassen in diesem Raum. Und man will einfach gucken, was passiert. Wie verhalten die sich jetzt mit diesen Stiften? Wir erinnern uns, dass wir hier mal ein Langeweile-Experiment besprochen haben, wo auch Menschen angefangen haben, sich Stromschocks zu geben. Und so ist das auch hier. Es würde mir wahrscheinlich nicht anders gehen. Ja, diese Studis greifen nach den Stiften. Allerdings sehen wir einen Unterschied. Und zwar in der Gruppe, wo die Stifte nicht beschriftet sind. Also wo dir unklar ist, was passiert denn hier, wenn ich mir jetzt so einen Stift da auf den Finger halte und oben drauf drücke, da werden diese Studis deutlich mehr Stifte ausprobieren und sich quasi Stromschocks geben. Es passiert in beiden Gruppen, aber hier haben wir also scheinbar eine Form von Neugier, wo du etwas machst, dir nämlich selber Stromschocks zu geben, was eigentlich nicht so toll ist. Ja, wenn ich jetzt ankäme und würde dir so Stromschocks verteilen, würdest du immer sagen, Junge, lass mich in Ruhe. Hier machen die das quasi freiwillig. Ich habe gesagt, eine Reihe von 4 Experimenten. In Folgeexperimenten dieser Studie haben die das dann noch mit anderen Stimuli gemacht. Zum Beispiel mit diesem, kennst du das, wenn man so mit Fingernägeln über eine Tafel kratzt? Sauunangenehmes Geräusch.
Furchtbar,
oder mit Fotos von eher ekelhaften Insekten, so eine Wanze oder sowas, ne, wo du sagst, will ich eigentlich auch nicht sehen. Selbes Spiel, die Leute, die nicht wissen, was da gleich passiert, sind also deutlich eher bereit, getrieben durch ihre Neugier, sich da Sachen auszusetzen, wo man eigentlich sagen würde, So, ich kenne das von mir, wenn unsere kleine MS Günther in Münster durch die Schleuse fährt, dann gibt's eine Wand an dieser Schleuse und die ist voll mit so ekelhaftem Schleim. Und du weißt, ich finde eigentlich alles ekelhaft, aber man steht dann da und das ist so ein bisschen wie, wenn man als Kind, haben wir mal so ein Spiel gespielt, den Elektrozaun von der Kuhweide anfassen, ne?
Ja.
Das ist nicht so ein kleiner Elektroschock, den du zum Experiment geben könntest. Das ist ethisch, wäre das verboten, weil du zuckst komplett, also mir hat so richtig den Arm weggeschlagen. Aber du musst das anpacken und so ist das auch mit dem Schleim in dieser Schleuse. Und ein bisschen geht das in diese Richtung. Und das ist eben das Spannende. Christopher C., ein Professor, der da hier Co-Autor dieser Studie war, der sagt, so dieser Treiber in uns drin, neugierig zu sein, ne, die Dinge tiefer verstehen zu wollen, das ist eben extrem menschlich, so wie Essen oder Sex haben wollen.
Ja, und ja. Also es gehört zu unserer Natur.
Es gehört zu unserer Natur, reden wir gleich noch drüber. Und der Punkt ist, es ist ja was ganz Tolles und Neugier wird ja auch als sehr gutes Gefühl angesehen, als sehr guter Zustand. Das haben wir eben schon gesagt, als wir genug Werbung dafür gemacht haben. Aber wir wissen eben jetzt auch, Vorsicht, es kann Situationen geben, wo das quasi zurückfeuert, dieses Gefühl. Und da sprechen die also von der Büchse der Pandora, vom Pandora-Effekt, weil ich im Prinzip, wie bei der Pandora, die getrieben wird durch ihre Neugier, die Büchse zu öffnen, ja, etwas mache, obwohl diese Pandora vor dem schädlichen Inhalt gewarnt wurde, hat sie es dann trotzdem getan. Und im Prinzip ist hier die Idee die gleiche. Neugier kann Menschen dazu verleiten, nach Informationen zu suchen, die vorhersehbar unangenehme Folgen haben. Man konnte diesen Effekt etwas reduzieren, wenn man den Leuten gesagt hat, pass mal auf, antizipier mal, wie du dich fühlen wirst, wenn du da gleich solche unangenehmen Sachen machst. Also wenn die Leute mal so ein bisschen gebeten werden, ey, denk mal nach, Alter, mach jetzt hier nicht einfach irgendwie einen Mist, ne, sondern reflektier mal, dann lässt dieser Pandora-Effekt ein Stück weit nach. Fand ich erstmal total spannend, weil ich da so sitzen würde und sagen würde, Neugier ist doch nur toll. Hier sehen wir jetzt, Vorsicht, das kann scheinbar auch zu weit gehen.
Ach ja, okay. Das lassen wir jetzt mal im Hintergrund weiter mitlaufen, ne? Dass es eben auch eine Dosis gibt an Neugier.
Ja, und vielleicht auch, das fand ich eben ganz schön, was du gesagt hast, so dieses, ey, der Nachbar, der da den ganzen Tag auf seinem Kissen so wie so ein ordentlicher Deutscher die Straße beobachtet und bloß jeden Falschparker meldet, da gibt es ja auch viele andere Beispiele, ne? Manchmal sind wir vielleicht zu neugierig und wollen dann doch mal in die WhatsApp-Nachrichten von unserem lieben Schatz reingucken, um zu sehen, was sie denn da so treibt, ne? Manchmal sind wir vielleicht sogar so ein bisschen, dass wir dann so uns an so einem Gossip beteiligen und so hinter dem Rücken von jemandem rumschwatzen. Das hat ja auch etwas von Neugier. Ich fand das einfach wichtig, dass wir das im Kopf haben. Hier könnte es ein zu viel geben. Du hast gerade gesagt, das ist vielleicht eine Dosis, dieser Pandora-Effekt. Damit wollte ich heute mal reinstarten, damit wir eigentlich wie immer erkennen, dass Gefühle zwei Seiten haben.
Ja, und wer jetzt erstmal für sich sagt, nö, interessiert mich gar nicht, was der Nachbar macht oder ein Freund oder jemand aus der Familie, stellt euch einfach vor, da sagt euch, und wenn es die Mutter ist, sag mal, weißt du eigentlich, was der Axel jetzt gemacht hat? Da sagen doch die wenigsten, interessiert mich nicht.
Stimmt.
Ne? Ja. Ich darf es dir eigentlich nicht sagen. Dann willst du es natürlich auf jeden Fall wissen, oder?
Das hasse ich so sehr, wenn einer zu. Ich habe das mit einer Freundin immer, die kommt immer so und dann sagt die so, ja, boah, ich muss dir was erzählen. Ganz her. Ah, fuck, darf ich dir eigentlich nicht erzählen? Dann sitze ich da immer und denke, Junge, dann sag doch gar nichts erst. Hölle. Vorhölle. Ja, safe.
Ja, da ist jeder dabei, natürlich. Die ganze Branche lebt davon. Diese ganzen Boulevardmagazine und lebt ja davon, dass man wissen will, wie ist es denn da eigentlich wirklich? Mhm. Ja. Und letztendlich lebt ja sogar die Podcast-Branche davon. Also, wenn dich da nichts interessieren würde, was du Neues erfährst, eben auch gerade bei den Laber-Podcasts, erfährst du ja auch viel über den Protagonisten. Natürlich interessiert es einen. Ja, deshalb, also wer jetzt für sich sagt, ich bin überhaupt nicht neugierig, Vorsicht.
Vorsicht. Und vor allem, und da kommen wir jetzt eben ins Gehirn so langsam, ich hatte es schon angekündigt, und hier wird es jetzt für mich wirklich unglaublich interessant, wer kann denn eigentlich erklären, was Neugier ist? Wer hat sich denn schon mal gefragt, ey, warum sind wir Menschen überhaupt neugierig? Warum interessiert uns sowas? Da gibt es jetzt eine Theorie und da will ich uns mit reinnehmen. Und da muss ein Name fallen, ein berühmter Psychologe, George Lowenstein. Das ist quasi einer der Päpste, wenn es um Neugier geht. Der beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit diesem Gefühl.
Und wer ist das?
Das ist ein Professor, ein Forscher aus den USA, der, wie sieht der aus? Der sieht so nach einem sympathischen Oppi aus, der hat sehr weiße Haare, sehr buschige Augenbrauen und einen sehr buschigen Bart. Also so ein bisschen, als würde man den Oberlippenbart nehmen und auch als Augenbrauen einsetzen. Quasi zwei Augenbrauen, die so jeweils so groß sind wie der Oberlippenbart, falls du den vor Augen haben möchtest.
Ja, also so ein typischer alter Gelehrter.
Ja, sieht sehr schlau aus. Und hat auch einen schlauen Gedanken, als einer der Ersten, der sich mit der Idee der Langeweile beschäftigt hat und so gefragt hat, warum eigentlich? Warum sind wir langweilig? Und der hat eine Theorie aufgestellt, die heißt Information Gap Theory. Also im Prinzip ein Informationsgap, ein Informationsloch, das wir füllen wollen. Und sagt jetzt, Ihr müsst euch Neugier so vorstellen. Wir haben in unserem Kopf es fehlt was. Er spricht von Deprivation, so als würde ich dir was wegnehmen, als würde da irgendwas nicht da sein. Und das entsteht von der Wahrnehmung, dass ich da etwas noch nicht ganz verstanden habe,
dass ich da etwas noch nicht ganz weiß.
Also im Prinzip, ich kriege so ein erstes Gefühl für ein Thema, ne, weiß ich nicht, mich interessieren jetzt Klospülungen extrem seit 2 Wochen und dann fange ich so an zu merken, boah, ich weiß ja aber gar nichts darüber. Das heißt, in deinem Kopf entsteht jetzt plötzlich so der Eindruck von einem Defizit. Ein Informationsgap. Und das möchtest du schließen. Im Prinzip entsteht quasi eine Motivation in dir, wir wollen ja die Welt verstehen, wir wollen wissen, wie alles funktioniert, zu sagen, hey, ich muss ein Informationsloch in meinem Kopf schließen. Und das fand ich hochinteressant, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, man geht so durchs Leben und denkt, man weiß schon alles. Oder man geht so durchs Leben und denkt, ich interessiere mich für gar nichts, ich mache keine neuen Themen auf. Ja, dann wird auch keine Neugier in dir entstehen, weil du gar nicht wahrnimmst, dass es da vielleicht ein Informationsgap in deinem Kopf gibt. Ja?
Ja, wie du schon sagtest, man hat ja zu einem Thema Informationen bekommen und diese Gaps, diese Lücken, die möchte man schließen. Ein sehr menschliches Verlangen, würde ich mal behaupten wollen. Und wenn das nicht da ist, dann fehlt ja vielleicht auch was, ne?
Genau.
Und darum geht's uns ja. Dieses Gefühl, was wir da beschreiben, welche Bewandtnis hat das? Kann man sich natürlich ganz rudimentär jetzt schon erklären. Wenn kein Mensch jemals neugierig gewesen wäre, wo würden wir verharren? Wahrscheinlich gäbe es die Menschheit schon gar nicht mehr.
Ja. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja aber auch schon mal gesagt, am Ende können wir dann immer alles irgendwie auf die Evolution schieben.
Ja.
Das wollen wir ja detaillierter erklärt haben. Und da haben wir das große, große Glück, dass 2024 eine ganz neue Arbeit rausgekommen ist in Trends in Cognitive Science, wieder so einem großen Journal. Und da haben wir eine vorherige Online-Veröffentlichung. Also wir sind jetzt quasi komplett am Puls der Zeit der Wissenschaft mit diesem neuen Paper. Was haben die für eine Idee? Wenn wir durch die Welt gehen, dann musst du dir das so vorstellen, man dachte früher, okay, ich sehe irgendwie einen Raben, der vorbeifliegt, ich höre ein Kind, das schreit, ich sehe eine attraktive Frau und dann gehen diese ganzen Reize von außen in meinen Kopf rein, dann gehen die quasi über die Augen oder weil ich was Schönes anfasse oder was Leckeres rieche, in mein Gehirn, werden da verarbeitet und fertig. Mittlerweile wissen wir, dass ist viel zu vereinfacht. Ach. Es geht auch andersrum. Du guckst nicht einfach auf irgendetwas, sondern parallel läuft quasi schon ein Top-Down-Prozess. Dein Hirn macht schon Annahmen, wie könnte es den Reiz da draußen jetzt gleich vermuten, weil du bestimmte Erfahrungen gemacht hast.
Ja.
Du findest eben
auch in zeitlicher Abfolge, dass du richtig. Die Erfahrung, du weißt, da kommt gleich noch mehr.
Richtig. Du siehst nicht einfach nur einen Menschen über die Straße gehen und dann verarbeitet dein Hirn, sondern während du den schon anguckst, hat dein Hirn bestimmte Muster, auf das das besonders achtet, wird bestimmte Reize besonders stark wahrnehmen. Oh, das ist ja ein Flüchtling, das erkenne ich ja aus 100 Metern Entfernung. Oh, das ist ja eine sexy Frau, der pfeife ich jetzt mal hinterher. Das habe ich ja so gelernt und beigebracht bekommen. Das ist, was wir in der Psychologie, zumindest als Teil davon, von Predictive Processing bezeichnen. Also ich verarbeite nicht einfach nur, ich prozessiere nicht einfach, sondern ich mache im Prinzip die ganze Zeit dabei schon Vorhersagen. Ja? Kannst du dir das vorstellen ungefähr?
Ja. Du nivellierst immer nach und die Lücken, die noch da sind, die füllst du selber schon vorauseilend.
Genau das ist es. Sagen wir mal, als Kind wurdest du ganz heftig von so einem Hund gebissen. Ja. Und jetzt ist in deinem Kopf eine Hundeangst, die es in meinem Kopf, Leon, nicht gibt. Oder von deiner Schwester in den Rücken gebissen. Such sie dir was aus. Ja. Wenn du jetzt vom Hund gebissen wurdest und du gehst jetzt durch einen Park und in deinem Kopf ist schon so eine grundlegende Hundeangst. So, und jetzt raschelt das irgendwie im Gebüsch. Das passiert Münster hier permanent, gerade im Frühling. So, dann gehe ich da lang und es raschelt im Gebüsch und mein Kopf guckt hin und sieht vielleicht, oh, da ist so was Fälliges, ein Tier auf jeden Fall, was könnte das sein? Und dann sehe ich einen Hasen. Und dann ist es vielleicht auch ein Hase. Jemand, der jetzt genau denselben Weg lang geht und der hört auch das Rascheln im Gebüsch, der aber diese krasse Hundeangst hat, der sieht genau dasselbe Fell und eigentlich in Wirklichkeit ist das auch ein Hase, aber weil sein Kopf top down sagt, du hast ja Angst vor Hunden, wird er da viel eher einen Hund sehen als ich.
Ja, ja, ah, ja, ja, ja.
So, und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass dein Kopf eigentlich dieses riesige Gehirn, was wir haben, all die Komplexität, die da drin steckt, alles, was wir so an Denken, an Fühlen, an Bewusstsein haben, dass das ja einen Sinn ergeben muss. Und eine Idee ist eben, dass unser Kopf die ganze Zeit Vorhersagen macht. Wir haben mal was gelernt, jetzt machen wir eine Vorhersage, was könnte als nächstes passieren. Wir wollen damit möglichst gut durchs Leben. So.
Ja, eben als Überlebenskonzept auch.
Als Überlebenskonzept. Mhm. Jetzt fragst du, Moment mal, Winscheid, was hat das Ganze denn mit Neugier zu tun? Naja, die Idee ist also, dein Kopf möchte möglichst wenig Fehler machen bei diesem Vorhersagen. Ne? Wenn du da immer denkst, dass das ein Hund ist und es sind in Wirklichkeit einfach nur die vielen Häschen, die hier in Münster im Frühling rumlaufen, dann bist du ja die ganze Zeit gestresst und voller Angst, die eigentlich nicht gut ist. Das bedeutet, du bist motiviert, möglichst wenig Fehler bei dieser Vorhersage zu machen. Okay?
Ja, ja.
Und um das zu schaffen, hat dein Gehirn quasi eine Motivation, sich an Aktivitäten zu beteiligen, sich in Momente zu begeben, wo es möglichst viel lernen kann, damit es die Welt besser versteht, um bessere Vorhersagen zu machen.
Ja, ja.
Ja, also das Kind möchte Situationen aufsuchen, das muss mal im Sandkasten lernen. Wie ist das denn, wenn ich da mit anderen Kindern spiele und mir einer die Schippe abnimmt und ich den dann einen mit dem Förmchen runterhaue? Wie reagiert er denn dann? Das Kind wird in diesem Moment ganz, ganz viel lernen. Dessen Hirn wird jetzt verstehen, okay, pass mal auf, wenn du einem eine haust, dann fängt er an zu weinen, oder wenn er stärker ist, haut er dir eine zurück mit der Schippe und das tut noch mehr weh, damit dieses Kinderhirn lernen kann, Vorhersagen zu machen. Und nach diesem jetzt ganz neuen Paper sagen die halt, es reicht nicht aus, dass wir uns Neugier vorstellen als so eine Art Lücke im Kopf, die wir füllen wollen. Ja. Nein, es gibt in uns drin einen ganz starken Wunsch zu lernen, damit wir die Welt besser vorhersagen können. Und dafür brauchen wir die Neugier.
Ja, ich weiß nicht, ob die Frage zu früh ist. Stellen Sie trotzdem. Warum verlieren einige denn zumindest einen großen Teil ihrer Neugier? Oder warum verliert man vielleicht die Lust, Neues aufzunehmen? Warum will man im Bekannten verharren? Da, vielleicht ist die Frage zu früh, dass wir da später sowieso noch drauf kommen, aber ich habe sie jetzt schon mal gestellt.
Also, wir haben ja gerade gesagt, dass wir versuchen, Vorhersagen über die Welt zu machen. Mhm. Und dass wir dafür die Neugier brauchen, um möglichst unser Hirn weiterzuentwickeln, gute Vorhersagen, immer bessere Vorhersagen zu machen, weil wir keinen Bock haben, dabei Fehler zu machen.
Ja.
Der Punkt ist jetzt, wenn ich das irgendwann nicht mehr so gut hinkriege, dann kann das daran liegen, dass ich mir eine Sache rausgesucht habe, die für mich einfach viel zu schwer ist. Ich bin völlig überfordert. Ich werde in einer Situation nichts lernen, wo ich quasi nur noch mit Überleben beschäftigt bin oder damit auf dieser krass fordernden Welt klarzukommen. Genauso werde ich nichts mehr lernen, wenn ich mir nur noch Aufgaben rauspicke, die ich schon gemeistert habe, wo ich schon alles verstanden habe. Also wenn du möchtest, dass dein Kopf bessere Vorhersagen machen kann, dann kannst du nicht nur in Situationen sitzen, wo du völlig panisch bist und nichts lernen kannst, weil du nicht mal den Anfang verstanden hast. Ne? Wenn ich dir jetzt da ein Buch hinknalle über schwarze Löcher und du bist 3 Jahre alt und würdest eigentlich gerne Matsche essen im Sandkasten sitzen und dich mit Förmchen hauen, dann ist das was viel zu schwer für dich ist. Hier wird das Kind überhaupt nichts lernen, keine Vorhersagefehler korrigieren können, weil es noch nicht mal verstanden hat, was Loch bedeutet. Ah, okay. Geschweige denn schwarzes Loch.
Kein Anschluss unter dieser Nummer,
Kein Anschluss unter dieser Nummer. Wenn du einem 14-jährigen Kind, ja quasi dann schon Jugendlichen, kommst und sagst, hör mal, heute spielen wir mal mit Förmchen und ich habe dir ja gesagt, du sollst den Max nicht mit der Schippe hauen, dann wird er dich angucken wie ein Auto und sagen, Alter, das habe ich schon vor 8 Jahren gelernt, diese Situation brauche ich nicht mehr. Mhm. So, und mein Eindruck ist manchmal, jetzt wieder auf unseren Alltag runtergebrochen, dass Leute von uns in einer dieser beiden Kategorien festhängen und dass dann die Neugier verloren geht, weil du einfach in so einem Trott bist. Du guckst zum 27. Mal dieselbe Serie. Du denkst, du hast die Welt schon verstanden. Du hast dich da eingerichtet. Du weißt, wie Liebe funktioniert, weil ihr seit 25 Jahren zusammen und irgendwie ist das alles nicht so schön, macht nicht so viel Spaß, aber lass ich jetzt mal so. Dann bist du im Prinzip unterfordert. Du musst keine neuen Lernerfahrungen machen.
Kann sowas auch Mindset sein oder werden?
Mit Sicherheit ein Stück weit.
Also über Angewohnheiten wahrscheinlich. Ne?
Ja. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Wir haben jetzt heute, weil wir hier in unserem kleinen Gefühlspodcast sind, die Neugier mal eben so als Gefühl präsentiert. In der Psychologie, wenn man sich die Definition anguckt, wir haben ja gerade schon ganz viel über die Definition gelernt, ist Neugier aber nicht einfach nur ein Gefühl, ein State, ein Zustand, sondern es wird auch als Persönlichkeitsmerkmal gesehen. Ne? So, ja. Dass das was Stabileres hat. Manche Menschen sind das mehr und manche Menschen sind das weniger. Und sowas ist bitte nochmal seltenst ein Stein gemeißelt. Da kann man eigentlich immer was dran tun. Ob wir das jetzt Mindset oder halt Persönlichkeitsmerkmal nennen, mir egal. Ja, aber ja, okay. Ja, doch, du hast völlig recht. Das ist auch eine Frage davon, was ich für ein Mindset habe.
Ja. Ja, ja, sind wir direkt mit konfrontiert, eben auch in der prekären politischen Situation, der wir gerade stecken. Ja, dass man dann eben reaktionär wird. Aber okay, das nur am Rande.
Ja, aber das wäre für mich, das ist schön, dass du es nochmal sagst, eben dieser andere Bereich. Wir haben eben gesagt, wenn du da sitzt und nur noch Situationen hast, wo du schon alles kennst, dann wirst du nichts mehr lernen und deine Langeweile geht vielleicht den Bach runter. Wenn du da sitzt und völlig überfordert bist und das Gefühl hast, ey, wie so ein Kind, dem du so ein fettes Buch über schwarze Löcher hinschmeißt, das eh gerade dabei ist, sich mit ganz anderen Themen zu beschäftigen, ja, die Welt kennenzulernen, verstehen zu wollen, dann überforderst du. Und das könnte ja vielleicht auch ein Aspekt sein, dass einfach viele Menschen zurzeit sehr, sehr gefordert sind. Ich will jetzt gar nicht sagen überfordert, aber einfach so grundsätzlich denke ich ja manchmal so, ich finde das als Bild ganz schön, wir gehen mit einem Rucksack durch unser Leben, mal größer, mal kleiner, weil wir Glück hatten oder Pech hatten, weil wir als Kind was Schlimmes erlebt haben oder nicht, weil wir eine tolle Beziehung haben oder nicht und so weiter. Und bei allen ist so gefühlt so, seit einiger Zeit sind nochmal so 3, 4, 5 Pakete Mehl mehr im Rucksack, die du einfach so mitschleppen musst, ne?
Ja, ja.
Ja, und dann
ja oder empfunden. So, sie sind empfunden da im Rucksack, ne? Diese.
Vielleicht nur empfunden.
Ja. Anforderungs, wir wollen das Wort Überforderung ja vermeiden, aber Anforderungserschöpfung, ja. Und das hast du ja auch schon mal geschildert, wie man eben mit einem, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, wenn du annimmst, dass der Rucksack schwer ist, dann ist er auch nochmal schwerer. Und wenn du annimmst, der Berg ist steil, dann fällt es nochmal schwerer, da hochzulaufen.
Ja.
Weißt du noch, zu welchem Thema das war?
Ich weiß das Thema gar nicht mehr, aber es ging ja darum, ich glaube, es war was mit Motivation, dass man im Prinzip
sagt. Ja, genau, es ging um Motivation, so ist es.
Ja. Wenn ich mir irgendwie einrede, dass ich einen schweren Rucksack anhabe, dann kommt mir irgendwas steiler vor. So ein Berg kommt mir steiler vor.
Und das ist sicher etwas, was in der öffentlichen Wahrnehmung auch zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung in den nächsten Jahren noch wichtiger wird. Und eben auch Menschen wie du, die ja auch Aufklärungsarbeit betreiben durch ihre Wissenschaftskommunikation, wahrscheinlich auch immer mal wieder darauf hinweisen müssen, dass nicht alles, was so empfunden wird, wie man es vielleicht so in gewissen Teilen der Bevölkerung empfindet, auch wirklich so sein muss. Manchmal ist es eben einfach auch nur der Mangel an Information.
Ja, ja. Mhm. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da merkt man vielleicht jetzt auch an der Definition von Neugier, wenn ich dir gesagt hätte, ist Neugier was Tolles oder was Schlechtes, ne? Den Pandora-Effekt hätten wir noch nie gehört. Wir hätten vielleicht noch nie über Predictive Processing, über diese Vorhersagefehler in unserem Kopf nachgedacht. Wir hätten noch nie von George Loewenstein gehört und diesem Information Gap, der auch eine Rolle spielt. Also wir können vielleicht bis hierhin schon mal zusammenfassen. Es gibt verschiedene Theorien zur Neugier.
Ja.
Dieses neueste Paper, was sich da mit allen nochmal beschäftigt hat, was ich eben erzählt habe, das sagt, wir müssen einfach ganz viele verschiedene Motivation hinter der Neugier vermuten. Klar, wir wollen Informationen in unserem Kopf, Informationslücken schließen. Natürlich, wir wollen neue Dinge schneller begreifen und wir haben vielleicht auch einfach grundsätzlich ein Interesse an diesem Lernfortschritt, den wir durch Neugier haben, weil unser Kopf die Welt besser vorhersagen möchte. So.
Ja, und das ist ja, wenn ich das richtig beurteile, eben auch ein großer Antrieb eben der Wissenschaft. Also durch Neugier Wissen zu schaffen. Und nicht umsonst sind ja eben auch sehr konservative, rückschrittliche Kräfte nicht besonders an Wissenschaft interessiert. Da schließen sich für mich jetzt gerade so viele Lücken und da passt so eins zum anderen. Super interessant. Super interessantes Thema.
Ja. Ich kann uns jetzt voll in unseren Alltag reinholen, denn wir wollen ja heute auch klären, nachdem wir jetzt immer besser verstehen, was eigentlich Neugier ausmacht und ich glaube, da auch schon einiges draus ziehen können, wie wir vielleicht in Zukunft damit anders umgehen. Wie können wir denn in unserem Leben, vor allem wenn wir vielleicht sagen, wir haben uns schon so ein bisschen eingerichtet, ne? Ich muss das von mir behaupten, weil ich merke dann so manchmal, boah, mit Mitte 30, pass auf, Junge, mit diesen Trampelfaden im Kopf, ja, ne? Dass du da nicht zu viele kommen lässt und dass du da nicht plötzlich auch in so einer Hausgemeinschafts-WhatsApp-Gruppe bist und irgendwie Flüchtlinge in der Tiefgarage sichtest. Also man muss ja auch auf sich achten.
Ja, typisch der alte weiße Mann, der nach wie vor in aller Munde ist, also ich... Ich muss auch tatsächlich, genau das, was du sagst, ich muss mich davor hüten, dass ich nicht bei vielen Situationen sage, ja, kann ich dir ganz genau sagen. Ja? Mhm. 2 und 2 ist 4, ganz klar. War immer so. Mhm. Und ja, das genau da eben auch die Aufforderung an uns alte weiße Männer, bleibe neugierig. So, weiter.
Ja, ja, genau, bleibe neugierig und wie kann ich das schaffen? Wie kann ich das für mich kultivieren? Da wir bleiben im Gehirn, jetzt wird's nochmal interessanter, weil wir uns jetzt die Neurologie angucken. Eine Studie der University of California 2014, also schon ein bisschen älter.
Ja.
Und das haben wir hier vor einigen Folgen gesagt, damit auf jeden Fall, wie so viele Studien, auch kritisch zu betrachten, trotzdem interessant. Was haben die gemacht? Die haben ihre Versuchsperson gebeten, ihre Neugier für bestimmte Fragen einzustufen. Also zum Beispiel, wie funktionieren eigentlich schwarze Löcher? Atze, wie sehr wärst du da neugierig, das rauszufinden von 1 bis 10?
Bei 2. Da bin ich tatsächlich, jetzt hast du mich erwischt, also bei Toilettenspülung war ich ja eine 10, aber
genau.
Da bin ich jetzt tatsächlich nur eine 2. In schwarze Löcher. Aber sehr gutes Beispiel eigentlich, weil ich vermute mal, dass mein nicht so großes Interesse daher stammt, dass ich so wenig über das Thema weiß, dass mich das spezielle schwarze Loch dann auch gar nicht so interessiert. Ja, muss ich zugeben.
Da machst du uns einen spannenden Cliffhanger auf, weil da werden wir gleich noch was zu hören. Mhm. Gut, schwarze Löcher interessieren dich nicht. Klospülung wären bei dir eine 10. Vielleicht noch eine Sache, Womanizer, diese Auflegevibratoren von 1 bis 10.
Naja, bin ich ja nicht 100% Zielgruppe, aber wie es funktioniert, wollte ich dann schon wissen, um es eventuell, falls der Strom ausfällt, selber simulieren zu können.
Genau. So. Machst mich wahnsinnig.
Ja, Entschuldigung, aber im gynäkologischen Bereich bin ich sehr wissensdurstig.
Jetzt stell dir vor, wir würden deine Locken glätten, damit du in den Hirnscanner passt, schieben dich da rein. Das haben die Forscher hier gemacht.
Ja,
okay. Du liegst jetzt da drin und wir stellen diese Fragen nochmal. Ne? Wie funktioniert eigentlich ein schwarzes Loch? Wie funktioniert eigentlich der Womanizer-Auflegevibrator? Wie funktioniert eigentlich eine Klospülung? Und dann bekommt man kurz danach die Antwort. So. Und jetzt guckt man ein paar Stunden später, wie gut kann sich eigentlich unsere Versuchsperson Atze hier an die Informationen erinnern, an die Fakten, die er da gelernt hat.
Ja.
So. Und die Effekte, die jetzt hier finden, die Effekte von Neugier, die du vorher angegeben hast, auf deine Fähigkeit, dich da gleich an die Fakten zu erinnern, die sind wirklich interessant. Also wenn die Versuchsperson sehr, sehr neugierig war zu einem bestimmten Fakt, also zum Beispiel, boah, schwarze Löcher, das wüsste ich echt gerne, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass die sich an die Antwort erinnern, 30% höher. Ja?
Ja.
Und das Interessante war, dass wir hier jetzt vor allem im mittleren Bereich vom Gehirn, aber auch noch in anderen Areas, einen Neurotransmitter besonders aktiv finden. Und zwar, den haben wir ja schon öfter gehört, Dopamin.
Ach.
Und das verbinden ja viele mit dem Belohnungssystem. Da spielt es auch eine zentrale Rolle. Es ist so dieses Haben-Wollen.
Ne? Haben-Wollen.
Belohnung selbst, mehr
das,
so Haben-Wollen.
Das habe ich mir abgespeichert hier. Und als ich das vor Jahren bei dir gelernt habe, das Haben-Wollen-Hormon.
Ja. Ja, und der Punkt ist, dass es Untersuchungen an Tieren gibt, wo man sehen kann, dass es vielleicht auch für die Formierung von neuen Verbindungen im Kopf eine Rolle spielen könnte. So, ne? Grundsätzlich aber schien es jetzt so zu sein, dass die Neugier, die du da selber berichtest, dass das Gehirn, dein Gehirn vorbereitet, neue Informationen aufzusaugen, wie so ein Schwamm, wichtige Informationen. Ja, mhm. Und dann führt das zu einer stabileren Erinnerung des Ganzen. Sag ruhig.
Wollte nur sagen, dass ich das, dass es ja auch jetzt wieder elementar ist, um das zu verstehen. Ne, dass man, dass eben bestimmte Sachen, die einen interessieren, dass man die besser abspeichert. Und die Studie zeigt ja bis zu 30%, ne?
Mhm.
Ja, okay.
Genau. Und das Spannende ist jetzt, dass dieser Dopaminausschuss, der da in deinem Kopf jetzt ist. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Regentonne, die da umkippst und jetzt wird da mit Dopamin geflutet und du hast so richtig Bock da drauf, das da neu zu lernen, weil du ja gesagt hast, ich bin so neugierig auf dieses Thema. Das Spannende ist jetzt, dass im Prinzip völlig irrelevante weitere Informationen, die gar nichts mit deinem eigentlichen Thema, zum Beispiel Klospülung, zu tun hatten, auch noch besser mit abgespeichert werden. Das heißt, diese Forschenden haben dir nicht nur die Information gegeben, wie funktioniert eigentlich eine Klospülung oder wer war eigentlich der erste Präsident der Vereinigten Staaten, sondern die zeigen dir parallel dazu, völlig zufällig, irgendwelche Gesichter, Fotos von Gesichtern. Ja. Und das sind jetzt nicht besonders auffällige, das sind irgendwelche Gesichter. Und eine Stunde später wollten die dann wissen, wie gut können denn die Versuchspersonen auch die Gesichter wiedererkennen. Also kurz nochmal, Atze hat total Bock zu erfahren, wie der Womanizer Auflegevibrator funktioniert und total Bock voller Neugier zu verstehen, wie eine Klospülung funktioniert. Die Gesichter, die ich dir in dem Moment gezeigt habe, die nichts damit zu tun haben, die erinnerst du nachher auch besser.
Ach.
Die Idee ist, und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht überinterpretieren, aber im Prinzip, ich habe eine gewisse Neugier für ein Thema. So, sagen wir jetzt mal, ich bleibe jetzt mal bei schwarzen Löchern. Das passt jetzt ein bisschen mehr zu dem, wo ich hin möchte, nämlich in die Schule. Mhm. Von mir aus in den Physikunterricht. Du hast das eben schon angerissen, unser Bildungssystem, das muss jetzt hier kommen. Ich interessiere mich ein bisschen für dieses Thema schwarze Löcher oder nehme ich noch lieber Chemie. Ich hatte als Kind immer so einen Chemiekasten, weißt, wo man so Salzkristalle züchten konnte und ich hatte sogar so einen kleinen Bunsenbrenner und so von meinem Vater so Chemikalien und das hat mir richtig Bock gemacht, damit so rumzutüfteln. Im Chemieunterricht macht dir aber alles nicht alles so viel Spaß, wie jetzt so ein Salzkristall zu züchten. Da sitzt du dann auch und musst da irgendwie dieses scheiß Periodensystem auswendig lernen, hast kein Wort verstanden. Die Idee jetzt, dass wenn ich aber so eine grundlegende Neugier mitbringe, mein Kopf vielleicht schon diesen Dopamin-Hit bekommt.
Ja.
Und ich dann angefixt dadurch sowieso in so einem Modus bin, wo ich scheinbar Informationen leichter aufnehme. Da saß ich und dachte, ist das, was in unseren Schulen passiert? Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, bei mir war es, ich war in einer wirklich tollen Schule am Gymnasium Vogelsang in Solingen und da, ich war in so einem Montessori-Zweig, über Montessori kann man sich streiten, aber es gab so Stunden, da gab es Freiarbeit, da hat man selber sich Projekte raussuchen können, schon unter einer gewissen Anleitung, man konnte unglaublich frei gestalten und da habe ich gemerkt, da habe ich mich total angefangen für Sachen zu interessieren. Wir haben die Römer so eine Brücke gebaut, die konnten mit so Steinen nachbauen, um so ein bisschen Statik zu verstehen.
Ja, ah, okay.
Da gab es Eisenbahnen, die durch Wasser gefahren sind mit so ganz langen Stelzen und dann den Eisenbahnrollen unter Wasser so und das habe ich vor Jahren da in diesem Freiarbeitsunterricht gelernt und glaube, dass so dieses, ey, du wirst für irgendwas neugierig gemacht, in deinem Kopf ist mal überhaupt so ein Neugiermodus an, dass du dann im Zweifel, ich überspitze das jetzt, ne, in einer langweiligen Physik- oder Chemiestunde eine Stunde später noch was mit aufnehmen kannst. Das ist so, was ich jetzt ganz persönlich daraus ableite.
Ja. Also du stehst eh weit offen, weil das Thema dich so interessiert hat und das nachfolgende Thema hat dann auch noch einen besseren Zugang in deine Erinnerung.
Ja, also im Prinzip, dass ich sage, hey, ich gucke mir was an und ich bin total interessiert an etwas und lerne dann so quasi links und rechts noch was Sachen mit. Ja, wo ich dann so dachte, wie wichtig ist das, dass wir überhaupt in diesen Modus kommen, dass wir so eine Lernbereitschaft haben, dass unser Kopf aktiviert wird und wie wichtig ist Neugier dafür? Und wie oft machen wir uns das, glaube ich, so in Schulen kaputt, weil es so nach so rigorosen Plänen abläuft, weil du da sitzt ne? Und so bildungssystemmäßig. Ich habe es auch für mich später an der Uni erlebt, so wo ich ganz oft denke, man studiert dann da nicht für das Fach, sondern um so einen Abschluss zu bekommen. Das ist so schade.
Ja, das hast du ja hier schon mehrfach betont, dass sich das nervt, dass du für eine bestimmte Klausur lernst und eben genau da auf den Punkt und im Prinzip einen Tag später dich schon kaum noch dran erinnern kannst. Weil es ja nur darum ging, sag mal, diesem Konzept zu entsprechen. Ja. Es geht ja darum, gute Noten zu erzielen. Es geht ja nicht darum, möglichst viel mitzunehmen, sondern auf irgendeine Art und Weise gute Noten zu erzielen. Ja, verstanden. Mhm. Ja, und dass dieses System dann eben kontraproduktiv sein kann, wenn es ums reine Wissen geht, weil man braucht ja wahrscheinlich auch Freiraum dafür. Und Zeit und nicht so eben den Druck. Jetzt haben wir da mittlerweile ja schon, wie viele Jahre haben wir ein Bachelor-System in Deutschland?
Boah, das ist kurz vor mir eingeführt worden.
Ja, und da ging es auch darum, in kurzer Zeit möglichst da die Abschlüsse zu kriegen, oder?
Ja.
Ja.
Ja, das ist das, ne? Das ist das so, dass ich so denke, hey, setzt mehr auf, dass überhaupt eine Neugier entstehen kann,
ja,
damit du Themen drumherum lernst, so. Und das, ja, das fand ich erstmal einen schönen Gedanken, sich den vielleicht vor Augen zu rufen, ne? Und für uns auch selber schon vielleicht als ersten Impuls mitzunehmen. Da gibt's den Forscher Sharan Ranganath, den hatten wir letztens schon, der sagt im Interview mit Scientific American zu dem Thema,
ja,
stell dir mal vor, du guckst Breaking Bad. So, dann findest du das irgendwie total geil. Und dann bist du natürlich daran interessiert, was über Walter White zu lernen und vielleicht auch über Crystal Meth. So,
ja,
du wirst bestimmt auch erinnern, wie die Sendung ausgegangen ist, das mhm, große Finale von, ja, deiner Lieblingsserie. Der sagt aber, die Wahrscheinlichkeit, wenn du dem so neugierig begegnest, dass du dich dann auch erinnern wirst, was habe ich eigentlich gegessen, als ich diese letzte Folge geguckt habe? Was habe ich kurz danach gemacht? Das ist erhöht. Und die Moral von der Geschichte für uns alle,
ja, okay,
wenn ich irgendwie,
okay,
langweilige Informationen lernen möchte, ne, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich meine Neugier über andere Wege überhaupt erstmal aktiviere. So.
Ja, damit dein Radar auch richtig läuft oder überhaupt mal läuft.
Genau.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja, aber wo du gerade, ja, dieses Beispiel gebracht hast, also falls du das im nächsten Programm behandeln wirst, aber ey, das ist ja schon ein sehr spannendes Thema, finde ich. Dann ist es ja wirklich so, dass bei Breaking Bad du ganz genau weißt, wie die Szene abläuft da zum Schluss mit diesem, ja, Auto, wo diese Waffen eingebaut sind und so. Das hast du alles, ja, ne, ganz genau vor Augen. Aber, ja, nützlicher wäre es ja, du wüsstest die Formel für dieses Crystal Meth ganz genau und würdest die nie wieder vergessen. Und es, ja, geht, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln sind, 7 oder 8.000.
Ja.
Es geht die ganze Zeit um Crystal Meth. Aber letztendlich weißt du doch ganz wenig darüber.
Mhm.
Du weißt, du kannst es zur Not in so einem Wohnmobil in der Wüste herstellen oder du hast dann irgendwann ein ausgefeiltes Labor, wo du dann auch zusehen musst, dass die Dämpfe nicht so auffällig durch den Schornstein aufsteigen. Aber eigentlich müsste man die Formel ja wissen.
Mhm. Gut, aber die wurde einem jetzt in dem Film da nicht genannt, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sowas geguckt hat, durch so eine erste getriggerte Neugier,
stimmt,
man halt dann vielleicht anfängt, sich tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen.
Ja, oder?
Und wenn es nicht das Thema ist, dann will man vielleicht wissen, wie man eigentlich Hähnchen frittiert, weil die haben ja auch eine Rolle gespielt in der Serie.
Ja, absolut. Und ganz wichtiger Punkt, vielleicht ist das Fach Chemie dadurch für dich auch spannender geworden.
Oder sogar das. Ja.
Ja, weil, ja, Chemie, also war für mich der totale Horror. Es gibt kein Fach.
Ich habe so gehasst.
Ich habe auch nichts verstanden. Also, was heißt Gleichgültigkeit? Ne? Ich habe es wirklich auch, ja, gehasst. Ich habe es nicht verstanden, ich habe es gehasst und keiner konnte mir das näher bringen. Hätten wir damals in deinem Unterricht ein paar Folgen Breaking Bad gesehen, wär das ganze Thema vielleicht mehr sexy geworden, ne?
Oder meine
ich jetzt im Ernst?
Jetzt vielleicht auch geholfen.
Meine ich,
ja,
jetzt,
nein,
im Ernst?
Ich meine,
weil,
bin völlig bei dir.
Du hast doch nach 4, 5 Folgen hast du doch gedacht, weil er ja auch immer damit hadert, dass die Schüler da teilweise aussteigen vom Interesse her und er darüber alles weiß. Und da hast du gedacht, mein Gott, ist ja eigentlich ein super spannendes Thema, Chemie.
Ja.
Ja, ist, ja, es ja letztendlich auch. Nur irgendwie ist es kaum jemandem, fast keinem Lehrer in der Schule gelungen, uns dafür zu begeistern.
Aber den Lehrern, wo du heute weißt, dass die gut,
ja,
waren, die haben doch Neugier in dir geweckt, die
total,
haben dich doch für ein Fach begeistert.
Total,
so
total. Und du, ne, weißt und heute noch genau, welcher Lehrer, bei mir ist ja auch wirklich viel, viel länger her als bei dir, aber ich könnte dir ganz genau sagen, welche Lehrer mich begeistert haben und die hätten mir, und so weit würde ich auch gehen, alles verkaufen können da im Unterricht. Mhm. Wenn einer von den faszinierenden Lehrern, wenn der mit Chemie, aber die hätten es anders, die hätten das wahrscheinlich anders präsentiert. Die hätten gesagt, pass auf Leute, jetzt wird's spannend und jetzt gucken wir mal die Reaktion und wie kommt die zustande. Ja, super, passt toll, finde ich, in dieses Thema Neugier.
Herr Schön, mein Erdkundelehrer,
ja,
das werde ich nie vergessen. Wir saßen da in diesem Unterricht und Erdkunde, naja, kannst du jetzt total langweilig machen, irgendwelche,
ja,
Länder auf der Landkarte abfangen. Da hat er uns, ging es irgendwie um Deutschland und die Infrastruktur in Deutschland. So, und dann ging es irgendwann um Autos und jeder hat doch wahrscheinlich von uns auch so Szenen aus der Schule, die man nicht vergisst, wo man so richtig gemerkt hat, jetzt hat was in deinem Kopf Klick gemacht. Und da habe ich als 11-, 12-Jähriger erfahren, dass es also die Idee gibt, in der Wirtschaft statt Lager zu bauen, wo man dann zum Beispiel Reifen für neue Autos lagert, so als VW sowas, dass man das Lager auf die Straße, auf die Autobahn verlegt und einfach guckt, dass die Reifen oder alles, was du da produzierst und machst, eigentlich immer unterwegs ist zu der nächsten Stelle, wo das hin muss. Das ist wie viele Jahre her? Das ist 20 Jahre her, mehr. Und ich habe das nicht vergessen. So, und das ist der Punkt, ne? Wenn wir jetzt hier sitzen und hoffentlich immer mehr Lust bekommen auf Neugier, neugierig auf die Neugier werden, müssen wir kurz mal wissen, kann man sich denn steigern?
Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen.
Ja. Sehr große Meta-Analyse, veröffentlicht in Current Psychology. Da haben die über 41 randomisierte Kontrollgruppenstudien zusammengebracht mit dann über 4500 Teilnehmern, also schon ein fettes Datenset, und sagen, in jeder dieser Studie wurde irgendwie was mit Neugiersteigerung versucht, mit verschiedenen Interventionen, mit verschiedenen Hebeln. Und die konnten zeigen, es ist möglich, man kann die Neugier von Menschen erhöhen. Wie langfristig das dann ist, wie das jetzt bei jedem Einzelnen funktioniert, sei dahingestellt. Aber grundsätzlich erstmal, es ist möglich. Und dann haben wir eine große, große Zahl an positiven Zusammenhängen. Auch hier wieder, ich freue mich, dass das Thema gerade so sehr erforscht wird. Wir sind da wirklich am Puls der Wissenschaft. Relativ neu erschienene Studie, ziemlich frisch noch, die findet eine Reihe von oder berichtet von einer Reihe von positiven Zusammenhängen. Lebenszufriedenheit, Problemlösefähigkeiten, Selbstvertrauen, Aufgeschlossenheit, Empathie, ne? Dass Menschen, die neugieriger sind, dazu neigen, auf andere mehr einzugehen, sich in sozialen Interaktionen aufmerksamer, verständnisvoller zu zeigen.
Aber es ist doch Wahnsinn, dass das zusammenhängt, oder nicht?
Ja, das finde ich ist halt etwas, was uns so motivieren sollte, unsere Neugier voranzutreiben. Und wir haben ja jetzt schon eine Reihe von Punkten dazu geklärt, ne? Jetzt würde ich gerne mal so ganz praktisch in die Impulse gehen. Ja, und eine Sache, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, wo ich sofort dachte, das hilft. Und das war so ein bisschen mit dem Kind beim Frühstück, wo ich so dachte, dass mich das erinnert hat. Todd Cashton, mit dem waren wir hier heute auch reingestartet, ne? Also einer der ganz wichtigen Neugierforscher, der sagt, Menschen sind ja ganz oft so, dass die so in ihrer Bubble bleiben. Die bleiben so in ihrer kleinen Blase hängen. Und er sagt, da musst du im Prinzip raus. So. Also umgebe dich mit neugierigen Menschen. Und das fand ich einen total schönen Gedanken, dass du im Prinzip sagst, ich versuche mal auf Leute zu treffen, weiß nicht, ich gehe mal zu der Theatergruppe, ich suche mir mal einen Argument-Debattierclub raus, mach mal beim Spikeball-Turnier mit, ich guck mal, wo Holzuhren geschnitzt werden, ich suche mir vielleicht eine Gruppe, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge einsetzt, in Hamburg, so was auch immer ich mir rauspicke, dass ich versuche, mich mit Menschen zu umgeben, die eben nicht da sitzen und in ihrem Trott bleiben, sondern wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die sagen, ich habe auch mal Bock, die Trampelfahrt in meinem Kopf zu verlassen. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken und wollte mal von dir auch wissen, du hast so schön immer gesagt, du bist ja streng genommen ein paar Jahre älter. Machst du das noch? Glaubst du auch oder hilft dir das auch?
Ja, ich bin getriggert dadurch, dass Matze gern mal fragt, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht? Und das treibt mich sehr, sehr um. Und ich versuche doch immer wieder neue Sachen zu beginnen. Und da steckt für mich so viel Lebensfreude auch drin. Mein Herz hat gerade gehüpft bei dem, was du gesagt hast. Du kannst doch gar nicht zu so verknöcherten Ansichten kommen, wenn du neugierig bleibst und Dinge ausprobierst. Und eins meiner Patenkinder geht jetzt auch so langsam auf die 40 zu und sagte, ich habe mich jetzt angemeldet, Schwimmkurs, ich möchte mal vernünftig kraulen lernen.
Ah, geil.
Und dann habe ich gefragt, wieso das denn? Ja, sagt er, ich muss ab und zu neue Sachen machen. Und das ist einfach auch so erfrischend, wenn dir jemand sowas sagt. Mhm. Und bei mir ist das auch so, also nicht im wörtlichen Sinne, aber jetzt nicht so im realen Leben, da gucke ich auch hinter jede Klappe und jede Tür und befrage auch Leute. Und eigentlich freuen sich auch alle, wenn sie befragt werden. Aber eben auch im metaphorischen Sinne mache ich jede Klappe auf. Und mich begeistert eben Denken, deswegen eben auch meine Begeisterung für Philosophie. Und da kannst du ja auch so viele Klappen und neue Gedanken aufnehmen. Ich habe es ja eben schon gesagt, solange du neugierig bist und bleibst, kann dir Alter nicht so viel anhaben. Und so stelle ich es mir auch vor. Wenn ich möchte mit 95 noch wirklich so neugierig sein wie mit 16. Und das empfinde ich als großen Jungbrunnen auch.
Und wer sind dann neugierige Leute oder vielleicht sogar die neugierigste Person, wo du so sagst, boah, guck mal da, die zieht mich dann auch selber mit?
Du meinst jetzt von bekannten Leuten, von Prominenten oder aus
in deinem Umfeld?
Aus meinem Umfeld. Ja, ich habe tatsächlich meine Lieblingstante, ist jetzt auch schon 88 und die ist jugendlich im Kopf. Die ist im Kopf jünger als viele 30, 25-Jährige, die ich kenne, weil die interessiert sich noch für alles und ruft an, mit der kannst du interessante Gespräche führen. Du hast das Gefühl, die macht nächste Woche erst Abitur. Und das ist ja hier öfter schon mal hervorgekommen, wie sehr mich sowas begeistert. Und deswegen empfinde ich eben Neugier und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir heute drüber sprechen, als so ein Treibsatz fürs Leben. Mhm. Also neben Essen, Trinken, Schlafen ist es fast mit am wichtigsten, dass du neugierig bleibst. Das ist doch das, was sich durch die Welt und durch die Zeit bewegt. Ah, ich komme schon fast in Schwärmen.
Ja, ist schön, genau so soll es sein. Ja. Ich denk halt oft, das hat mir diese kleine Situation mit dem Mädchen, als ich so über diese Folge hier schon nachgedacht hatte, dass wir demnächst Neugier machen, so in diesem Hotelbuffet nochmal so vor Augen geführt.
Ja.
Als Kinder machen wir das permanent. Ne?
Ja.
Wir geben uns mit Menschen, die auch etwas besser können als wir, weil wir einfach noch nicht so viel können und wollen von denen lernen. Und ich finde, man hört irgendwann damit auf und nicht nur, weil man die Antworten schon kennt, sondern weil man natürlich vielleicht auch schon Sachen für sich geschafft hat und gar nicht mehr weiß, von wem kann ich mir den jetzt noch was abgucken, abhören. Aber für mich ist das so, wenn ich dann Billie Eilish im Interview höre bei My Next Guest Needs No Introduction von Letterman ist das, glaube ich, ne, bei Netflix.
Ja,
und dann
ja.
sehe, wie die mit ihrem Bruder Songs macht.
Ja.
Ich mache keine Songs. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie man ein Lied machen könnte. Plötzlich lerne ich da was darüber, sehe, wie die das macht und deren Geschichte, die fasziniert mich dann so sehr und ich denke, okay, wir haben nicht mal miteinander gesprochen, aber ich habe mich mit dir beschäftigt und plötzlich, sick, gib mir das was, ne? Du kannst was besser als ich und selbst wenn ich jetzt deinen Bereich nicht lernen wollte, ich habe wieder was darüber gelernt, mit wie viel Leidenschaft, wo ich manchmal denke, boah, übertreibst es nicht, Leon, die ist das Allerkrasseste, was ich jemals gesehen habe, wenn die so einen Song machen, die singt den irgendwie 400 Mal mit ihrem Bruder im eigenen Studio.
Ja, oder im Schlafzimmer, ne? Wie früher.
Oder im Schlafzimmer.
Ja.
Und dann bauen die besten Teile zusammen, bis die wirklich sagen, der Song ist jetzt so perfekt, wie wir uns das gewünscht haben. Also Biografien lesen, sich mit Menschen, versuchen mit Menschen in Kontakt zu kommen, die einfach dir meilenweit überlegen sind und sich dann nicht klein fühlen, sondern sich dann neugierig fühlen und von denen was zu lernen. Das will ich uns unbedingt mitgeben.
Ja, vielleicht sollten wir am Anfang hier die Musik einspielen von der, die, das, wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt. Manchmal muss man lernen, um es zu verstehen. Herrlich.
Stimmt.
Das müssen wir, das spielen wir ein, ganz klar.
Wo war das noch? Was war das noch für eine Show?
Das müsste Sesamstraße sein, ne?
Ja, stimmt. 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, ja.
Und solltest du das, ich sag's jetzt nochmal, in dein neues Programm aufnehmen, dann muss der Bereich, wenn du den anfängst, der muss genau mit dieser Musik beginnen. Da sind aber alle hellwach, weil es jeder, aber wirklich jeder kennt.
Ja, ich muss mal gucken. Ich halte ja auch immer noch so ein paar Goldnuggets zurück. Ich will nicht, dass man zur Show kommt und alles aus dem Podcast kennt, sondern am liebsten genau andersrum, dass man da alles ganz Neues hört. Aber
diesmal komme ich zur ersten Show.
Ja, oh Gott, nein, mein Freund, das durfte ich bei dir auch nicht. Ich möchte jetzt mit dir den nächsten Schritt gehen, weil wir eine Sache noch dringend brauchen. Und zwar George Lovenstein, wie wir eben gesagt haben, ne, mit dem Bärtchen, das so aussieht, nee, mit den Augenbrauen, die so aussehen wie zwei Bärtchen und das Bärtchen ist dann die dritte Augenbraue über der Lippe. Der sagt, es gibt so ganz viele Themen, die Menschen überhaupt nicht interessieren und das ist uns dann auch im Prinzip egal. So, wenn ich jetzt erstmal merke, ey, hier habe ich was nicht gecheckt, das egal sein, tritt in den Hintergrund, dann kommt diese Information Gap Theory, ne? Also dass ich da dieses Loch an Informationen in meinem Kopf schließen möchte und es entsteht jetzt im Prinzip der starke Wunsch, das tun zu wollen. Allerdings, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Impuls für uns, muss man dabei etwas berücksichtigen. Und zwar haben die Folgendes festgestellt, wenn man Versuchspersonen eine Reihe von Fragen gibt, das hatten wir eben schon, jetzt sind es ein bisschen andere. Was ist eigentlich der Name der Galaxie, in der unsere Erde ist?
Mhm.
Also Milchstraße jetzt nach dem Motto,
Ja.
steht hier zumindest. Ja. Und ich dich dann frage, wie sicher bis zu dir mit deiner Antwort.
Ja, sehr
und ich
gut.
dich dann frage, wie groß ist eigentlich dein Bedürfnis, die richtige Antwort zu erfahren? Ja, also ich könnte dich jetzt fragen, was waren eigentlich die letzten Worte von Goethe? Atze, wie sicher bist du dir, dass du das weißt?
Sehr, sehr, sehr sicher.
Sehr, sehr, sehr sicher. Wie groß ist dann dein Bedürfnis, die richtige Antwort zu erfahren?
100% nochmal.
Okay, nochmal 100%.
Ja, ja, ja.
Na gut,
ich muss auf jeden Fall, nachdem wir gleich aufgehört haben zu sprechen, muss ich es auf jeden Fall nochmal wieder recherchieren.
Ja, mein lieber Schatz, aber dann bist du doch nicht 100% sicher, da bist du doch nur so 65% sicher.
Ja, es ist
du glaubst es schon, sehr sicher. Okay, na, ist auch egal.
Nein, das liegt ja daran, dass es überliefert ist. Und jetzt könnte ich ja nur noch nachprüfen, ob es vielleicht irgendwo in dieser Kette noch ein Fehler ist.
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Bei diesem Experiment finden die jetzt nämlich quasi einen U-förmigen Zusammenhang. Und das finden wir in der Psychologie immer besonders interessant, weil U-förmig heißt ja dann, es ist erst ganz wenig, dann wird es irgendwie mehr, dann gibt es also quasi so ein Optimum, die Spitze vom umgedrehten U, und dann geht es wieder runter. Und so ist es hier auch. Also die Neugier, wenn ich denke, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ist sehr gering. Wenn ich dich jetzt fragen würde, nochmal die schwarzen Löcher, wie funktionieren schwarze Löcher, wie sicher bist du dir da, dann würdest du sagen, überhaupt nicht sicher.
Ja.
Dann würde ich dich fragen, wie hoch ist deine Neugier, die ist überhaupt nicht da, weil ich habe es ja gar nicht gecheckt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mal, wie heißt eigentlich unser Bundeskanzler, dann würdest du sagen, ja, bin ich mir komplett sicher, dann würde ich dich fragen, wie neugierig wärst du bei dem Thema, dann würdest du sagen, gar nicht neugierig, weil das weiß ich ja schon. Das sind im Prinzip die beiden äußeren Seiten von unserem umgedrehten U.
Ah, okay.
Wo ist jetzt die Neugier am allerhöchsten? Na, da, wo ich sage, ich habe so eine gewisse Ahnung,
ja,
aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Und dieses U-Form finde ich total spannend, weil dahinter eine Idee ja steckt. Das ist jetzt wieder meine Interpretation, aber ich würde für mich daraus schließen, für die Zukunft, wenn ich so ein bisschen Wissen aufgebaut habe, das hatten wir eben auch schon bei dem Dopamin, hier jetzt nochmal in einem anderen Kontext, dann steigt mir meine Neugier. Wenn ich nichts weiß, ist es viel zu schwer für mich, werde ich mich nicht mit beschäftigen. Wenn ich alles weiß, dann interessiert es mich nicht mehr. Aber dazwischen liegt so eine Art Sweet Spot.
Ist das ein gutes Bild? Ja, toll.
Ja, und ich würde für mich sagen, versuch da reinzukommen.
Ja, ja.
Und wir haben ja eben auch schon gesagt, du hast es mal ein bisschen sprachlich auch angeguckt, Neugier. Da steckt das Wort Gier ja drin.
Mhm.
So. Und dass wir das entwickeln können, dass wir da eine Lust für bekommen können, ne? Dass wir Belohnung in unserem Kopf aufbauen können. Da war für mich so das Fazit, halt am Anfang durch. So, wenn du dich einem neuen Thema widmest, sagen wir mal, du willst Italienisch lernen, du willst was über schwarze Löcher begreifen, du versuchst, dich mit Kryptowährungen zu beschäftigen, um irgendwie ein neues Thema einfach zu begreifen. Du willst kraulen lernen im Schwimmkurs. Am Anfang kannst du da gar nichts. Und dann ist vielleicht deine Neugier auch erstmal so ein bisschen eingerostet. Warte, bis du so in den Bereich von diesem Sweet Spot kommst.
Stimmt, dass du
ein Stück weit verstanden hast.
Ja.
Und stell dich dann darauf ein, dass deine Neugier steigt, dass du gieriger wirst auf dieses Thema. Und das fand ich halt so schön, weil ich so gedacht habe, wie kann man durchs Leben gehen? Irgendwann werde ich in Dingen besser, wenn ich mich damit beschäftige.
Ja.
Ich gucke mir von dir ab, wie funktioniert Umgang mit Publikum in einer riesigen Halle. Jetzt werde ich darin hoffentlich besser, lerne was dazu. Ich bin noch so weit weg vom Ende der Fahnenstange, dass ich da mich ganz am Anfang sehe. Aber wenn du das irgendwann perfekt kannst, dann sagst du vielleicht, oh ja, hier bin ich jetzt gar nicht mehr so neugierig. Was solltest du jetzt tun? Such dir einen neuen Bereich.
Ja.
Du bist jetzt das U komplett durchgelaufen, du bist wieder hinten, deine Neugier geht runter. Nächster Bereich. Und da ist deine Neugier vielleicht jetzt am Anfang noch gering, aber sie wird sich im Zweifel steigern. Und dann kommst du immer wieder in diesen Sweet Spot, wo es dann richtig abgeht in deinem Kopf. Dieses umgedrehte U, das wollte ich uns zum Schluss hier mitgeben, weil ich so dachte,
das ist das schönste Bild, was wir mitnehmen können daraus. Aber mir kommt gerade in den Sinn, das heißt doch auch Mensch sein, sich da zu bewegen. Ne, das ist doch auch nicht nur dein Dasein, sondern eben dein Menschsein.
Ja, jetzt. Ja, okay, jetzt habe ich gerade noch einen Gedanken, der ist. Aber sag du erstmal zu Ende.
Nee, ich wollte das nur so anmerken, dass du nicht denkst, naja, das kann man machen, Neugierde. Nein, das ist auch ein ganz erheblicher Teil des Menschseins, neugierig zu sein.
Ja, fantastisch. Und jetzt wird mir auch klar, was ich daraus in das Programm nehmen könnte, beziehungsweise wieso das wo ich mich jetzt mit beschäftige, mit meiner Goldnugget-Suche passen könnte. Ich habe so den Eindruck, da arbeite ich gerade dran, ob das so ein zentraler Startpunkt für die neue Show sein könnte, für das neue Themenfeld, mit dem ich mich beschäftige, dass du halt sagst, ey, die Welt ist wahnsinnig und wir sind alle überfordert und es ist so viel Druck und wir müssen Perfektion liefern, egal ob auf der Yogamatte oder im Bett oder im Job, ne? Du musst immer strahlen, immer gut aussehen, immer performen. Das ist too much. So, und jetzt könnte ich ja kommen und dir Life-Coach-mäßig sagen, ey, nimm mal einen Gang raus, mach mal Entschleunigung, jetzt nur noch halb
lang. Ja, ja, ja.
Das ist zu einfach.
Ja.
Weil so sind wir Menschen nicht. Wir wollen doch besser werden, uns weiterentwickeln. Ne? Ich habe doch ein Interesse daran, weiß ich nicht, als Vater vielleicht besserer Vater zu werden. Ich habe doch Lust darauf, meine Beziehungen zu vertiefen. Ich will doch besser kraulen können nach dem Schwimmkurs oder im Job das nächste Projekt angehen. So, und in meinem Kopf ist so, wie finde ich einen ausbalancierten Weg? Weißt du, dass ich auf der einen Seite nicht ausbrenne, mich nicht komplett kaputt mache und auf der anderen Seite aber sag, ich sitze jetzt auch nicht einfach nur noch in der Ecke und mache hier gar nichts mehr.
Ja, ja. Ja, das ist, ach, das ist auch so eine traurige Vorstellung.
Wir haben doch als Menschen dieses Bedürfnis, uns selbst zu verwirklichen. Und wie finden wir da eben einen gesunden Weg für uns? Da hast du mich gerade auf die Idee gebracht, da könnte Neugier tatsächlich gut zu passen.
Ja, und weil Menschsein eben auch Entwicklung heißt. Mhm. Und deswegen komme ich ja mal mit dem höheren Alter. Das gehört zum Menschsein dazu, dass die Entwicklung, du dich als Mensch immer noch weiterentwickelst. Auch wenn du schon betagt bist. Das finde ich so logisch.
Was nimmst du für dich mit? Für mich war es vor allem dieses umgedrehte U, wo ich so ja, genau. denke. Ja,
das ne? habe ich mir aufgeschrieben.
Frei kratzen das verrostete Fahrrad. Wenn du da irgendwie merkst, die Neugier fehlt im Kopf, dann wird es danach irgendwann anfangen, immer mehr von selber zu glänzen. Was sagst du jetzt mit dem vielleicht auch ein Stück weit neuen Blick auf die Neugier ab heute?
Naja, ich fand dieses Beispiel so gut. Was weißt du über meinetwegen die letzten Worte von Goethe und bist du dir sicher? So, und wenn jetzt jemand kommt und weiß eine Sache, erzählt dir eine Sache, von mir aus auch Blödsinn. Die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg. Das ist jetzt ein Beispiel. Du könntest das ja hinnehmen und ich nehme aber mit, dass ich dann sage, ja, ist das so? Reicht, würde ja schon als Nachfrage reichen. So, und dann, und da setzt ja dann Wissenschaft ein. Entweder wird dann weiter Blödsinn geredet oder es kommen mal ein paar Nachweise. Ich habe jetzt das Wort Beweis bewusst vermieden. Und darum geht's doch auch. Immer mal wieder zu sagen, ja, sicher? So hast du mich ja eben auch gefragt. Ja? Mhm. Bist du sicher, dass du es weißt? Mhm. Ja, und so sollten wir uns selber immer fragen, um uns dahin zu bringen, auch wenn wir Themen vielleicht schon ergiebig behandelt haben, aber dass wir eben in dieses U kommen und nochmal nachschauen oder eben neues Thema angehen, wo wir genau wissen, ich muss jetzt vielleicht eine Zeit durchhalten, aber dann komme ich in den Bereich, wo ich zumindest ein Grundwissen habe, um weiter nachzufragen. Spannend.
Ja.
Absolut spannend. Man könnte sich jetzt schon wieder mit einem neuen Thema beschäftigen, oder?
Ja. Das ist das Schöne,
ja.
dass wir am Ende dieser Folge ja sagen dürfen, liebe Leute da draußen, liebe Betreutes Fühlen Community, wir werden uns wieder hören und zwar nächste Woche Dienstag schon, wenn ihr möchtet. Bis dahin würden wir uns total freuen, wenn ihr diesen Podcast mal abonniert, also wenn ihr uns ein Abo dalasst und vielleicht habt ihr sogar die kurze Gelegenheit, uns eine Bewertung zu schreiben, Feedback dazu lassen. Leute, 5 Sterne für Betreutes Fühlen, wenn euch das Ding hier gefällt. Und wir lesen diese Bewertung, wir freuen uns auch total über konstruktive Kritik. Was ich immer ein bisschen doof finde, ist, wenn dann jemand schreibt, ich habe jetzt 287 Folgen gehört und in Folge 288 habt ihr einmal gegendert. Das finde ich total scheiße. So kann man ja über das Gendern denken, was man will, aber dann wegen einer Folge, Chris, wo dann so ein Hass rauskommt und du denkst, ey, wir haben uns 287 Folgen scheinbar genug Mühe gegeben, dass es dir gefällt. Ihr dürft aber frei bewerten. Es ist ja ein freies Land, Leute da draußen. Und nächste Woche Dienstag, wenn du sagst, Atze, du hast schon Bock auf ein neues Thema. Ich habe eins für uns hier.
Ja, sehr gut.
Warum lachst du jetzt so frech?
Ja, ich muss an einen unserer Lieblingswissenschaftler und Experten denken, Professor Seifert, der auch jovial mal sagen kann, ja, es gibt auch Fälle, wo man dann nur noch den Kopf schüttelt.
Und der hat alles erlebt. Und
der hat wirklich alles erlebt. Also nochmal liebe Grüße an unseren Star, Professor Seifert.
Das neue Thema ist hier was mir auf den Nägeln brennt, aufs Tapet muss und harter Tobak ist, war alles richtig? Starker Tobak.
Ja, stark. Scheiße. Jetzt musst du sagen, sicher.
Wie sicher bist du dir und wie neugierig wärst du, um das jetzt wirklich rauszufinden? Ja, kannst du das ja gleich googeln. Das neue Thema, da kann man nicht einfach googeln, sondern da müssen wir
Ui.
Ja, pass auf. Ich bin jetzt 35 und ich habe sehr liebende Eltern. Ja, und ich nehme es zum Teil so wahr, dass gar nicht von meinen Eltern ausgeht, aber so grundsätzlich dieses, wann werden dann deine Eltern eigentlich Großeltern? So dieses irgendwann dann, dass jetzt Kinder gekriegt werden müssen. Wie hat eigentlich so eine Liebesbeziehung auszusehen? Ihr habt euch doch nochmal getrennt, weil ihr das Gefühl habt, das passt nicht. Oh, jetzt machen wir uns aber langsam Sorge um dich. Von Torschlusspanik über normative Ansprüche in der Liebe, übers Kinderkriegen. Wie haben wir so unser Leben zu gestalten? Ich weiß für mich noch nicht
genau. Also es geht um Normen, um das Normative. Ja.
Das war meine Überlegung, ja, dass wir das mal angehen müssen. Was ist eigentlich mit diesem fetten Druck, der auf so vielen Schultern, in so vielen Köpfen lastet, wie man sein, ich glaube vor allem Liebesleben, vielleicht auch Familien-Liebesleben zu gestalten hat.
Okay.
Das würde ich mir gerne angucken mit dir psychologisch.
Ja, bist du da? Ja, ich bin dabei. Da weiß ich noch zu wenig, da muss ich mich reinbegeben. Aber ich habe die Neugierde und ich meine auch in den Augen deiner Mutter gestern etwas in dieser Richtung gesehen zu haben.
Sag das nicht. Die hat mir letztens noch, das fand ich so sweet, gesagt, Leon, du weißt aber, dass du dir überhaupt keinen Druck machst, ne? Und wir schon mal gar nicht. So. Und die ist, weiß, wie liebevoll meine Mutter ist. Das
ja, absolut.
Dick unterstreichen.
Ja.
Aber es ist ja auch in vielen Fällen anders und manchmal weiß ich auch nicht so genau, ja, vielleicht gar nicht von meiner Mutter, aber so von anderen Polen, ist da nicht doch ein bisschen mehr Druck, als man sich das erstmal auf den ersten Blick vor Augen ruft. Und ich kenne viele, die haben total Druck bei diesen Themen.
Also das Normative der Liebe, das Normative der Beziehung?
Ja, das fände ich
gut. Ah, okay, gut. Da habe ich total Bock drauf.
Ja, sehr schön. Hatte ich gehofft. Mein lieber Freund, dann nochmal tausend Dank, dass du gestern gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung.
Echt viel bedeutet.
Und danke an dein Publikum für die nette Aufnahme. Da war ich mir auch nicht so sicher, ob das so passt.
Ich war auch nicht hundertprozentig sicher, aber die meisten haben sich, glaube ich, sehr gefreut. Geil, das Beste war die Frau, die aus der ersten Reihe direkt reingebrüllt hat. Marcel Dill!
Oh Gott. Jetzt habe ich den Druck, dass ich wieder mehr trainieren muss, ne?
Nein, du Wahnsinn, dein Bizeps hat gestrahlt. Atze, ich küsse dich von hier. Wir hören uns nächste Woche. Bis ganz bald.
Leon, ich drück dich. Tschüss. Hier jetzt tschüss. Vegan essen. Ja, bis dann. Tschüss.
Guten Appetit. Au revoir.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.